Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Juliane Reil. Hallo. Musik und Klangpolitik. Wir schauen auf das Popfest Wien am Wochenende zurück. Außerdem Heiligenverehrung im digitalen Zeitalter auf Instagram. Darüber haben wir mit dem Hamburger Künstler Chris Drange gesprochen. Und zwanghaft kreativ. In New York hat eine Ausstellung zu Ehren von Muppets-Erfinder Jim Henson eröffnet. Zuerst aber nach Wien. An teure Konzerte von Stars und Bands wie den Stones oder Rihanna haben wir uns längst gewöhnt. Zwischendurch gibt es aber auch immer wieder kostenlose Musikevents. Wenn die Politik die Kultur fördert, klingt das ja erstmal gut. Gestern ging das viertägige Popfest Wien zu Ende. 60 österreichische Bands spielten rund um den Karlsplatz mitten in der Stadt auf dem kostenlosen Open-Air-Festival. Neben der Musik Workshops und Diskussionen. Und da ging es auch um Politik. Klangpolitik nämlich. Politics of Sound. Paul Lohberger erfuhr, dass es dabei ebenfalls um Frisuren ging.
Der Schlüsselmoment war da, wo der Maurice die Haare blond gefärbt hat. Das war das wichtigste Produktionstool.
Wir sind alle irgendwie Beatles-Fans, also war das jetzt nicht so weit weg, dass man so ein bisschen ein gitarrenlastiges Produktionselement als Hauptteil verwendet.
Sebo Adam und Paul Gallister, die Produzenten von Bilderbuch und Wanda, tauschen sich öffentlich über ihre Arbeitsweisen aus. Diese seltene Konstellation organisierte Diskussionsleiter Thomas Miesgang für den Theorieteil beim Wiener Popfest. Unter dem Titel Politics of Sound lud der Autor und Kulturtheoretiker die Produzenten Chrono Pop, Sebo Adam und Paul Gallister zum Diskussionspanel.
Irgendwie im Vorgespräch habe ich die These aufgestellt, dass die eigentlichen Soundrevolutionen, darum heißt ja Politics of Sound, eher im Bereich des Timbres, der Textur stattfinden, in der Soundproduktion und jetzt weniger in der Struktur. Also weil viele von diesen Dingen könntest du im Prinzip auf der akustischen Gitarre spielen und wären immer nur erkennbare Songstrukturen.
Am Sonntagnachmittag ging es also um die Rolle eines Produzenten im digitalen Zeitalter. Übrigens sind weder Wanda noch Bilderbuch jemals am Popfest aufgetreten. Asynchron zu den Planungszyklen wurden sie so groß und populär, dass sie heute nicht mehr leistbar wären. Zudem wären Gratisauftritte so großer Acts auf dem Areal ein Sicherheitsrisiko. Dafür war heuer wieder ein Freund von Wanda, der Nino aus Wien, auf der großen Seebühne zu sehen. Sein letztes Album wurde klangpolitisch auch von Produzent Paul Gallister betreut. Klangpolitik spielt freilich auch auf anderer Ebene eine Rolle, in viel expliziterer Form. Dass die Musikstadt Wien ein Popfest fördert in Sicht und Hörweite des Musikvereins, wäre in den Anfangstagen des österreichischen Autorenpop respektive Austropop nicht denkbar gewesen. Dieser Titel der Worried Man's Kiffle Group war in den Jahren 1970 und 71 ein Underground-Hit. Die Wiederentdeckung dieser Gründerzeit des Austropop stand am Beginn des Wiener Popfests 2010. Thomas Miesgang kennt die Materie als Mitautor des Buches Wien Pop.
Da hat Klangpolitik natürlich ganz eine andere Resonanz. Also da geht es darum, wie geht die offizielle kommunale Politik mit Popkultur um. Und sie geht natürlich heute eher freundlich und affirmativ damit um, weil man natürlich auch sagen muss, dass die gesamte Kulturlandschaft seit etlicher Zeit popkulturell, man könnte sagen, kontaminiert ist oder infiltriert ist.
Ein Symptom dieses Phänomens sind viele geförderte Kulturangebote im öffentlichen Raum. So kam aus dem bürgerlichen Wiener Feuilleton Kritik am Popfest. Ein Gratis-Festival in dieser Dimension würde eher das Publikum abstumpfen als die Szene fördern und außerdem den Musiknachwuchs den Markt ruinieren. Anna Thread ist heuer Kuratorin. Als Musikerin in verschiedenen kleinen Acts ist sie selbst gewohnt, in Clubs vor einem Insider-Publikum zu spielen. Die Kritik an der Gratiskultur kann sie nicht nachvollziehen. Freie Warenproben wären ja auch in anderen Bereichen üblich.
Es kommt hier zu einer Exposure, man kann sich hier zeigen. Erschließt sich vielleicht auch ein Publikum, das man sonst nie hätte. Das Schöne an einem Fest wie dem Popfest am Karlsplatz ist ja, dass es sehr niederschwellig zugänglich ist. So übliche Szenecodes, die zum Beispiel gelten, wenn man in einschlägig-bekannte Lokale gehen will und vielleicht nicht ganz so cool ist oder sich cool fühlt, das fällt ja hier weg. Also das Popfest steht jeden allen offen, auch wenn man zum Beispiel neu in der Stadt ist und die Inner Workings of the City mit denen nicht so vertraut ist.
Gestern ging das Popfest Wien zu Ende. Viele Newcomer-Bands aus Österreich haben dort gespielt, auch 5K HD, die wir gerade hier noch im Hintergrund gehört haben. Im Herbst veröffentlichen sie auf dem renommierten britischen Label Mute ihr Debüt. Portugal The Man sind dagegen schon etwas länger mit dabei, der Titel ihres 9. Albums Woodstock. Die Songs darauf allerdings keineswegs hippiesk, ganz im Gegenteil, die amerikanische Indie-Rock-Band setzt zum ersten Mal mehr auf Elektronika und Groove, Mickey-Maus-Stimme und Hip-Hop-Beat inklusive. Holding it together, but it's hard to see clouds when you're 6 feet underground. Keep building a house, then tearing it down, and it goes on, on, it goes on. Don't call the man, can't make it easy. Portugal The Man mit dem Song Easy Tiger aus ihrem neuen Album. Instagram ist das Medium der perfekten Selbstinszenierung im Netz durch Bilder. Mehr als 700 Millionen Nutzer laden dort Selfies hoch, darunter auch Stars wie Miley Cyrus oder Selena Gomez. Mit Millionen von Likes und Kommentaren unter ihren Bildern werden sie von ihren Followern wie Ikonen angebetet. Der Hamburger Künstler Chris Drange stellt Selfies der Social-Media-Stars ausgewählten Bildern und Kommentaren ihrer Follower gegenüber. In seinem Buch Relics, Reliquien, will er damit eine neue digitale Form der Reliquienverehrung dokumentieren. Chris Drange, hallo zum Corso-Gespräch.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Im Vorwort schreiben Sie ja, dass Selfies zu digitalen Objekten der Anbetung werden. Was macht diese Objekte genau aus, dass sie zu Reliquien werden?
Der Begriff Reliquien ist so gesehen meine eigene Behauptung. Also das entspricht jetzt keiner streng korrekten Bezeichnung, sondern ich habe die Selfies eigentlich deswegen Reliquien genannt, weil sie doch irgendeine Art Überbleibsel von den Leuten sind, die sie gemacht haben. Und anders als irgendein Foto, was jemand von jemand anderem macht, ist das Selfie ja im Endeffekt doch irgendwas, was wir selber von uns machen. Und ich fand, das war halt ein Überbleibsel. Und ich fand das Wort Reliquie gleichermaßen passend, aber natürlich auch etwas provozierend. Deswegen habe ich es gewählt.
Denn es ist ja irgendwie spannend, dass die Reliquie an sich etwas Gegenständliches ist, was physisch vorliegt und auf eine transzendente Welt verweist, aber dass eben gerade das Selfie das Gegenteil von dem ist, nämlich virtuell.
Genau, und ich glaube, das ist natürlich aber auch in gewisser Weise ein Phänomen, was über das Selfie hinausgeht heutzutage, dass wir uns alle eigentlich damit auch auseinandersetzen müssen, mit einer Realität dieser virtuellen Welt, nachdem wir das immer noch nicht richtig gewohnt sind, uns mit der virtuellen Welt zu beschäftigen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich mittlerweile auch Normalität geworden. Das Internet gibt es schon lange. Jetzt ist das Smartphone, hat sein 10-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Das fand ich an dem Wort auch nochmal spannend, dass eigentlich da die Selfies Reliquien zu nennen, um halt diese virtuelle Welt eigentlich auch auf die gleiche Wertschätzung oder Wertstellung zu bringen wie irgendwas, was eigentlich physisch ist.
Jetzt stellen Sie den Selfies der Stars, die Reaktionen der Follower im Bild und im Kommentar gegenüber. Was sind das denn für Reaktionen?
Naja, die Reaktionen sind im Buch, gibt es ja auch als Ausstellung, als Wandbild, wo diese Kommentare völlig wegfallen. Im Buch sind diese Kommentare da, haben eigentlich eine relativ breites Spektrum von Bewunderung, aber auch von Neid. Also im Endeffekt deckt sie das komplette Spektrum von Liebe bis Hass ab. Also auf jeden Fall habe ich das bei meiner Recherche in den Kommentaren relativ regelmäßig beobachtet und da halt auch beide oder alle Aspekte oder alle Reaktionen mit versucht aufzunehmen.
Genau, das sind die Kommentare, von denen Sie gerade gesprochen haben. Aber besonders interessant sind ja auch die Bilder der Follower selbst, weil die versuchen nämlich, die Stars zu imitieren.
Genau, also da kann man natürlich jetzt nochmal fragen, ob das absichtlich oder unabsichtlich, indirekt oder direkt passiert. Es gibt da eine Anekdote, die ich da immer eigentlich ganz gerne zu erzähle. Ich habe mich auch mit sehr vielen Leuten darüber unterhalten und einmal hat mir eine Kommilitonin erzählt, nachdem ich schon mal intern zu einer Hochschule eine Ausstellung von den Bildern gezeigt habe, dass all diese Celebrities, nenne ich sie jetzt mal, all diese Leute, all diese Frauen selber bei Instagram abonniert hat, also sie folgt denen und stellt diese Selfies auch selber für sich nach. Und das fand ich erstmal sehr, sehr merkwürdig oder besonders, ich fand es sehr besonders und hätte mit so einer Reaktion gar nicht gerechnet. Aber ich fand diese Anekdote dann später bei der Recherche der Kommentare und der Profile der Follower, hat sich diese Anekdote eigentlich relativ regelmäßig bestätigt.
Warum fanden Sie das merkwürdig, dass Leute ihre Stars imitieren? Denn das ist ja eigentlich ein ganz alter Mythos, den man gar nicht auf Religion beziehen muss, sondern eigentlich eher das Prinzessinnen-Schema ist, dass man versucht, so zu sein wie jemand, den man anhimmelt.
Ich weiß es nicht, ob es mir erstmal persönlich merkwürdig vorkam, weil ich das persönlich eigentlich gar nicht kenne oder mache. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich fand es erstmal deswegen so außergewöhnlich, weil es so ungewöhnlich konkret war auch, dass man jetzt sagt, man folgt einer Person oder 10 oder ein Dutzend Personen und stellt die Selfies nach, ist es ja schon auch eine sehr aktive Art der Verehrung. Also es ist ja nicht nur eine passive Form von Verehrung, aber wenn ich sogar Fotos nachstelle, dann ist das wahrscheinlich nochmal ein bewussterer Akt, als wenn ich auf andere Art und Weise aussehen möchte oder sein möchte wie jemand anderes. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Ich glaube, ich persönlich verehre auch Personen oder versuche so zu sein wie Leute, die meine Vorbilder sind. Aber ich glaube, ich könnte mir das nicht so bewusst machen, wie wenn ich Selfies nachstelle von Leuten, die ich verehre.
Aber das ist ganz interessant, dass Sie sagen, Sie könnten sich das selbst auch vorstellen, weil Sie in Ihrem Buch tatsächlich nur weibliche Stars und ihre Selfies zeigen und auch die Follower sind weiblich. Dabei ist ja Anbetung kein spezifisch weibliches Phänomen.
Absolut nicht. Weswegen ich die Arbeit Relics gemacht habe, war eigentlich auch, um mich zu fragen, um mich mit der Fotografie auseinanderzusetzen, wie sie heute stattfindet. Ich bin Fotograf und mich hatte halt auch deswegen Social Media als Phänomen sehr interessiert und ich wollte es auch einfach verstehen. Und mich hat auch einfach bei der virtuellen Fotografie oder so nenne ich es jetzt einfach mal auch immer wieder gefragt, wie kommt eigentlich Bedeutung und Wert ins digitale Bild? Und um Social Media zu verstehen, habe ich eigentlich ganz am Anfang geguckt, was passiert an der Spitze? Was passiert bei den Leuten, die wirklich die meisten Follower haben? Und da fiel mir halt relativ schnell auf, dass 80% dieser Personen, die am meisten abonniert werden, Frauen sind. Und dann habe ich mir auch nochmal angeguckt, was passiert bei den Frauen? Was passiert bei den Männern? Und ich fand dann halt doch, es irgendwie schlüssiger, es war aber auch nur eine persönliche Entscheidung, die irgendwie keine rationelle Basis hat, zu sagen, ich nehme nur die Frauen. Ich fand es dann auch nochmal interessant, Fotografie in Verbindung mit dem Frauenbild auch in der Diskussion zu stellen.
Eine letzte Frage. Wenn man eine Heilige anbetet, dann hofft man ja eigentlich auf Trost und Hilfe. Welche Wirkung versprechen sich denn nun die Follower von einer Social-Media-Ikone wie Miley Cyrus?
Ja, die Frage ist ja gleich in zweierlei Hinsicht interessant, vor allen Dingen, weil Sie jetzt gerade Miley Cyrus sagen. Früher hat man sich auch sehr viel Heilung versprochen oder überhaupt Heilung von der Verehrung, von der Anbetung Heiliger. Ich glaube, das Problem haben wir heute nicht mehr. Heute haben wir, glaube ich, eher ein Geltungsproblem. Und ich kann und will nicht für andere Leute sprechen, aber mein Eindruck ist halt einfach, dass wir heute durch dieses Geltungsproblem und durch die Verehrung von berühmten Leuten uns natürlich davon auch versprechen, dass wir vielleicht mehr so sein können, wie andere Leute sind oder auch mehr davon teilhaben können, wie andere Leute leben oder wie es anderen Leuten geht.
Sagt der Hamburger Künstler Chris Drange. Sein Buch Relics ist im Hartje-Kanz Verlag erschienen. Danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wer die Form beherrscht, darf mit ihr spielen. Trotzdem haben die Indie-Rocker von Arcade Fire Fans und Kritiker mit ihrem jüngsten Album Everything Now irritiert. Mal tritt Punk die Tür ein und Dub schlurft um die Ecke, dann auf einmal Dance-Pop à la ABBA, wie hier, der Song Peter Pan. In my dreams you're dying. Wer hätte das gedacht, dass Arcade Fire mal den Dancefloor betreten? Der Song Peter Pan aus ihrem neuen Album. Peter Pan ist ja eine beliebte Figur, insbesondere bei Kindern. Den Kultstatus von Kermit dem Frosch, Miss Piggy und Co. hat er allerdings nicht erreicht. Weltweit werden die Muppets seit ihrem Fernsehdebüt 1975 von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen verehrt. Dem Vater und Erfinder der Puppenserie, Jim Henson, ist jetzt eine Dauerausstellung in New York gewidmet. Und die geht über den Kosmos der Muppets hinaus. Kai Clement ist für uns durch das Museum of the Moving Image in New York geschlendert.
solche Ekstase löst wohl kaum eine Ausstellung bei Besuchern aus. Aber Kermit ist natürlich auch der grünste Frosch überhaupt.
The Muppets will be famous and CBS will be famous because we'll have a hit show on our hands.
Kaum zu glauben, angesichts des Welterfolgs des Jim Henson-Imperiums, als er 1975 seine sogenannte Muppet Show US-Sendern wie CBS präsentierte.
And God will look down on us and smile on us and he will say, let them have a 40 share.
Als Henson also diese Muppet Show vorstellte und Gott herabsah und Jim Henson 40% Beteiligung zusicherte, da sagte Amerika schlicht, danke, nein, danke. Was wirkt wie ein Scherz der Fernsehgeschichte, ist gar keiner. Großbritannien produzierte, was Amerika womöglich zu kindlich erschien. Die Jim Henson-Ausstellung im Museum of Moving Image in New York Stadtteil Queens geht chronologisch durch die Welt des Mannes, der so viel mehr war als ein Meister der Puppen.
Jim Henson's Legacy extends.
Jim Hensons Vermächtnis geht über das Puppenspiel hinaus. Unsere Ausstellung sieht ihn als einen geradezu zwanghaft kreativen, rastlosen Künstler.
Barbara Miller hat die neue Dauerausstellung organisiert. Sie stellt Jim Hensons Idee eines Nachtclubs namens Cyclia aus den 60er Jahren vor, dessen wabenartige Wände er mit einem einstündigen Film bespielen wollte, aber nie umgesetzt.
Henson ging es immer um das Bewegtbild. Er suchte ständig nach Neuem. So begann er in den frühen 60er Jahren mit experimentellen Filmen, hatte Erfolg mit Timepiece, einem kurzen Film, der für einen Oscar nominiert.
Timepiece, Zeitmesser, rhythmisch, wortlos, aber voller Klänge. Und Henson, der erfolgreiche Werbefilmer mit Puppen. Natürlich, die bei Produktverweigerung schon mal explodieren. Natürlich.
I like homestyle bread.
I don't.
I love Dugan homestyle bread.
I don't. Just kidding, Mr. Dugan.
You know, his puppets came to the attention.
Werbemachern waren seine Puppen aufgefallen. Sie waren charmant und witzig und Leute mochten sie. Und so begann Henson diese sehr lukrative Karriere. Fernsehwerbung mit Puppen ab 1957.
Das Filmmuseum arbeitet sich durch alle Schichten von Jim Hensons leider viel zu kurzem Schaffen. Schon 1990 ist er im Alter von nur 53 Jahren verstorben. 4. November 1956. Jim Henson ist Gast in der damals gerade erst angelaufenen, später legendären Steve Allen Show. Der stellt zwei unbekannte Studenten vor, die irgendwas mit Puppen machen.
There are two young college students, Jim Henson and Jane Neville. They got together with some little puppets.
C is for kooky, that's good enough for me. Oh, kooky, 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 start with C.
Dazu zeigt die Ausstellung fast 50 dieser Puppen. Eine Crowdfunding-Aktion half, die Restaurierung zu bezahlen. Den neuen Museumsteil finanziert dagegen die Stadt New York.
Uns ist es wichtig, tief in den kreativen Prozess einzutauchen, Besuchern zu zeigen, wie es gemacht wurde, den Vorhang etwas beiseite zu ziehen. Dafür blicken wir hinter die Kulissen mit Skripten, den Geräten, die die Puppenspieler nutzen.
In Washington, so Talkmaster Steve Allen 1956, da kenne man die beiden Studenten schon mit ihrer Show, den, ja, wie heißt sie doch gleich, Muppets.
And they formed what people in Washington now know as the Muppets. A little different than a puppet.
Ein Lachen, das man nicht vergisst. Kein Zweifel, Ernie aus der Sesamstraße. Und das war's hier von Corso Kunst und Pop für heute mit Juliane Reil. Hier geht es gleich weiter mit den Kollegen von Medias Res. Unter anderem dann das Thema Fake News im Netz verbreiten. Das hier ist keine Fake News. Wir hören uns morgen wieder. Und hier jetzt die letzten Worte von Jean Moreau. Gestern ist sie im Alter von 9 Jahren.
Schlusswort.
Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale.
C'est comme dans les villes, les femmes se sont fait couper les cheveux pour pouvoir travailler dans les usines à cause des machines et des courroies.
Das ist bei uns auch so gewesen. Und dann haben sich die Frauen noch die Haare abschneiden lassen, um besser arbeiten zu können.
Sagen Sie, Jim, wäre es nicht eine gute Gelegenheit, sich an das deutsche Bier zu gewöhnen?
Jim geht es wie mir. Er ist Franzose und pfeift auf das deutsche Bier.
Im Gegenteil.
Wie bitte?
Komm noch.
Mais le vignoble français est l'un des plus variés d'Europe, du monde même. Il y a, je ne sais pas moi, les Bordeaux, Château Lafitte, Château Margaux, Château Yquem, Château Frontenac, Saint-Émilion.
Und trau nicht nur dem, was du siehst.
Don't rely only on what you see.
Behalte einen klaren Verstand, aber auch eine geheime kleine Ecke fürs Irrationale.
Area in the irrational.